gemeinsamen Anstrengungen sollen Staat und Gesellschaft so weiterentwickelt werden, dass die Menschen im Lichte stehen von einer hohen Lebensqualität profitieren können. So steht es in der Einleitung vom Koalitionsvertrag von der Vaterländischen Union und der Fortschrittlichen Bürgerpartei aus dem Jahr 2021. Auch die Stiftung Zukunft.li hat sich mit dem Thema Lebensqualität beschäftigt. Und zwar sinnigerweise in ihrer Studie Wirtschaftswachstum, wo gegen Ende 2022 rausgekommen ist. Die Stiftung sucht ein optimales Wachstum für Liechtenstein und schlägt vor, dass die Wirtschaftspolitik sich an der Steigerung von Lebensqualität und einer intakten Umwelt ausrichten soll. Der Begriff Lebensqualität kommt in der politischen Diskussion ständig vor. 1991 taucht der Begriff viermal in der heute noch gültigen Leitlinie der FPP auf. Die VU hat 2022 eine Arbeitsgruppe Lebensraum Liechtenstein eingesetzt und der Beitrag dazu auf ihrer Webseite mit Lebensqualität in Liechtenstein erhalten und ausbauen übertitelt. Aber eben, was heißt denn jetzt genau Lebensqualität? Und woran machen wir fest, ob die Lebensqualität besser oder schlechter wird? Und ist das eigentlich Teil von der Wirtschaftspolitik? Das möchten wir in dem Podcast versuchen auszuloten. Meine Gäste sind heute der Thomas Zwiefelhofer und der Rainer Gopp. Herzlich willkommen. Der Thomas Zwiefelhofer ist Präsident der Vaterländischen Union und der Rainer Gopp ist Präsident der Fortschrittlichen Bürgerpartei. Also das sind die beiden Parteien, die seit eh und je die Regierungsverantwortung im Liechtenstein tragen. Ebenfalls Teil dieser Runde ist der Thomas Lorenz. Er ist der Geschäftsführer von Stiftung Zukunft.li und Mitautor von Studie Wirtschaftswachstum – Trilemma zwischen Wachstum, Umwelt und Lebensqualität. Mein Name ist Sigvard Wohlwend. Meine erste Frage möchte ich an Thomas Zwiefelhofer richten. Herr Zwiefelhofer, was verbinden Sie denn ganz persönlich mit Lebensqualität? Was ist das für Sie?
Ich glaube, das ist genau so eine Frage, wo man jetzt wahrscheinlich eine Stunde reden könnte darüber. Ich versuche es knapp zu halten. Ganz persönlich für mich ist Lebensqualität, wenn ich zu reden bin, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein glückliches Leben, ich habe alles, was ich brauche, ich habe gute Familienverhältnisse, ich habe einen Job, der mir Spass macht, ich kann mich einbringen in der Gesellschaft, ich kann meine Umwelt beeinflussen, was mich übrigens eben auch zur Politik gebracht hat, dass ich kann gestalten, mitgestalten, meine persönliche Lebensumwelt, dass ich einen hohen Grad von Freiheit habe, dass ich das Gefühl habe, ich kann selber entscheiden, was ich will, wie ich machen will. Eine Freiheit ist für mich ganz ein wichtiger Punkt, Lebensqualität. Und ich glaube, insgesamt einfach ganz kurz, wenn man das Gefühl hat, dass man zufrieden und glücklich ist, dann hat man Lebensqualität. Und bei mir im Moment bin ich Gott sei Dank in der Lage zu sagen, es ist der Fall.
Das wäre jetzt gerade meine Nachfrage gewesen. Aber dann möchte ich die gleiche Frage Sie, Rainer Gopp, stellen. Deckt sich das in etwa mit den Aussagen vom Kollegen aus der rivalisierenden Partei?
Es deckt sich zu einem grossen Grad. Ich denke, für mich hat es zwei Dimensionen. Das eine ist die persönliche Optik, und da gehe ich in die gleiche Richtung, eine optimale eigene Zufriedenheit zu haben und das Umfeld, wo man sich drin befindet, auch eine optimalste Zufriedenheit kann leben. Ich glaube, dann hat man Lebensqualität. Also die Life-Balance sozusagen so austariert ist, dass Sorgen nicht tun und handeln, und zwar unabhängig, ob es um die Arbeitswelt oder um Arbeitszeit oder um Freizeit geht. Wenn eh nicht so austariert ist, dass die Life-Balance stimmt, dann hat man eine wahrscheinlich eine optimale Zufriedenheit. Bei mir selber kann ich es so festmachen, dass ich in der Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe, auch im Landtag war und auch Vater von einem Kind war, eigentlich ein relativ hohes Pensum hatte. Ich war aber eineinhalb Tage nach daheim, also eineinhalb Tage unter der Woche Familienbetreuung übernommen. Und muss heute sagen, es war meine zufriedenste Zeit gewesen. Ich bin auch heute zufrieden, aber es war meine zufriedenste Zeit gewesen und es ist für mich Lebensqualität.
Das war jetzt die persönliche Sichtweise. Jetzt aber die Frage an Politiker, Rainer Gopp. Lebensqualität ist ein bisschen ein generischer Begriff geworden. Das ist mindestens so mein Eindruck. Da ist immer bei Wahlkämpfen von Verantwortung, von Nachhaltigkeit, von Verlässlichkeit oder eben auch von Lebensqualität redet. Das ist etwas, wo alle mit dem Kopf nicken und sie finden, ja klar, wenn man Lebensqualität und so, aber jeder meint irgendetwas anderes. Und ist das etwas, wo nur mir so geht, oder ist das etwas, was Sie in den politischen Diskussionen waren? Lebensqualität ist zwar super, aber niemand weiß eigentlich genau, was damit gemeint ist. Jetzt außerhalb vom persönlichen Empfinden.
Ja, ich glaube, alle die Begriffe, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, sind stark von unterschiedlichen Interpretationen geprägt. Also gerade auch das Wort Nachhaltigkeit, das erleben wir ja immer wieder. Und so ist es sicher auch mit der Lebensqualität, wird sehr zum Teil sehr unterschiedlich interpretiert und oder Zeitgeist verändert sich. Also wenn man heute die Jungen fragt, würden sie Lebensqualität anders definieren, als wie es mir vor 20, 30 Jahren definiert. Ich glaube, dass gerade so Themen wie Familie, Freizeit, Hobbys wieder einen anderen Stellenwert bekommen haben, als wie in den Jahren, wo wir Wirtschaftswachstum gepusht haben und wir sehr stark für die Arbeitswelt geklebt haben. Was wir heute immer noch tun, aber bei den Jungen hat sich das, ich glaube, ein bisschen verändert. Also Quality Time ist heute wahrscheinlich ein anderer. Und so ist es halt vermutlich heute politische Diskussionen, dass sich dort noch nicht alles gleich darunter verstehen. Sicher nicht nur ein Generationenthema, sondern vielleicht auch ein Thema, wo man sich gerade im Leben befindet, dass man das unterschiedlich interpretiert. Ich glaube sogar auch, da werden wir nachher ja noch darauf zu reden kommen, dass auch das Thema Wirtschaftswachstum nicht zwingend generationenübergreifend gleich gesehen wird. Und so ist es mit der Lebensqualität auch.
Thomas Lorenz, Sie von der Stiftung Zukunft.li. Woran machen Sie denn jetzt Lebensqualität fest, jetzt im Kontext mit Wirtschaftswachstum?
Wie Sie erwähnt haben, wir haben letztes Jahr eine Studie herausgebracht mit dem Titel wiederholen, einmal Wirtschaftswachstum, Trilemma zwischen Wachstum, Umwelt und Lebensqualität. Und haben in dieser Studie die Beziehung von diesen drei Dimensionen zueinander untersucht, in Respekt auf Wirtschaftswachstum natürlich, wie beeinflusst Wirtschaftswachstum die Umweltwachstum, die Lebensqualität, aber auch Umwelt und Lebensqualität. Wir haben es ja schon an den Einschätzungen gehört, Lebensqualität ist nicht nur durch die wirtschaftliche Situation definiert, es gibt ganz viele Qualitätsaspekte und so weiter. Dennoch ist Wohlstand doch ein entscheidendes Element. Die Forschung zeigt, dass bevölkerte Länder mit hohem Wohlstand tendenziell einfach glücklicher sind oder zufriedener sind als andere. Aber der Zusammenhang setzt sich einfach nicht einfach unendlich fort. Oder? Also bei Ländern wie eben Liechtenstein, oder? Mit dem welthöchsten Bruttosozialprodukt pro Kopf, hört das irgendwann einmal auf. Auf höchstem Niveau ist es schwierig, Lebensqualität noch wirklich zu steigern. Für eine ganze Gesellschaft, nicht individuell gesprochen natürlich. Jetzt bringen wir das Thema mit Wirtschaftswachstum. Wir verknüpfen die Frage mit der Verfassung, mit einem wichtigen Artikel 14 von der Verfassung, wo sieht, also die oberste Zielsetzung, die oberste Aufgabe vom Staat ist die Förderung der gesamten Volkswohlfahrt. Und Wohlfahrt eben nicht als Wohlstand verstanden, als finanziellen Aspekt, sondern als Lebensqualität. Das heißt, Wachstum kann kein Selbstzweck sein, per se. Wenn Wachstum nur dazu beiträgt, Wirtschaftswachstum nur dazu beiträgt, in einem Land auch die Lebensqualität zu verbessern, dann wird Wachstum unökonomisch. Mir gefällt der Zusammenhang. Wachstum wird unökonomisch, wenn es nur dem Ziel dienen kann. Dann wäre es zum Selbstzweck geworden und das kann es nicht sein. Und deshalb unser Vorschlag, Lebensqualität, und darum hocken wir in dieser Runde mit den Politikern da, Lebensqualität als eigenständiges wirtschaftlich-politisches Ziel zu definieren. Im Fall von Liechtenstein, oder? Ich meine, wenn man in einem anderen Land lebt, wo die Situation anders ist, dann müssen wir anders diskutieren.
Herr Zwiefelhofer, wie ist das etwas, was Sie sich vorstellen können, für als Ziel, als politisches Ziel, dass man sieht, jawohl, Lebensqualität ist etwas, wo man messen möchten, Indikatoren definieren, damit man nachher kann sagen kann, jawohl, wir erreichen Ziel oder wir erreichen Ziel nicht. Statt dass es dann war, wir wollen Lebensqualität, aber es bleibt dann doch sehr vage.
Also die kurze Antwort wäre ja, ich kann mir das schon vorstellen. Die etwas längere Antwort ist, ich glaube, es gibt immer eine Diskrepanz in der Politik, vor allem auch zwischen der Theorie, der Forschung und der Realität. Ich habe die Studie von Stiftung Zukunft.li, was Sie, Herr Lorenz, erwähnt schon haben und wo ja Basis so ein bisschen von dem Gespräch heute auch gelesen, mit Interesse gelesen im Detail und habe auch dort wieder festgestellt, oder, wie oft die Wahrnehmung in der Politik, in der Realität sich ein bisschen unterscheidet von dem, was die Fakten und Empirik dann sagen. Und wenn man liest, dass wir im OECD Zufriedenheitsindex weltweit Nummer 2 sind nach Finnland, also eigentlich fast weltweit die höchste Zufriedenheit haben in der Bevölkerung und dann gleichzeitig aber immer wieder erleben halt auch durch gerade kleinere Oppositionsparteien Vorstöße, wo man den Eindruck hat, es muss ja unheimlich schlimm sein da, also man muss das und dies und jenes noch verändern, weil es geht allen Leuten unheimlich schlecht oder dies und das ist einfach wirklich nicht gut. Gibt es einfach so eine Diskrepanz, wo man in der Politik feststellt und ich glaube, dort kann ich, oder traue mir jetzt zu, für beide Parteien zu sprechen, dass die beiden Volksparteien, die grossen im Land, ein bisschen einen anderen Ansatz pflegen und darum, wo der Koalitionsvertrag so formuliert ist, man hat die letzten 100 Jahre wirklich viel erreicht und wir gehen, glaube ich, beide davon aus, dass wir heute eine hohe Lebensqualität haben und eine hohe Zufriedenheit haben und dass es darum geht, eher das zu verteidigen und weiterzuentwickeln und nicht, dass wir nicht wirklich grosse Probleme haben. Es gibt Bereiche, die problematisch sind. Stichwort Gesundheit kommt ja aus in der Studie und Stichwort Verkehr, insbesondere dann eben mit den Auswirkungen auf Raumplanung, auf Natur und Umwelt. Dort muss man Schwerpunkte setzen, glaube ich auch. Da kann man noch besser werden. Und ob es dann eben in der praktischen Politik möglich ist, mit Indikatoren, quasi gesteuerte Wirtschaftspolitik, gesteuerte Indikatoren im Bereich Lebensqualität zu führen. Da bin ich als ehemaliger Wirtschaftsminister halt dann wieder ein bisschen skeptisch, weil ich weiß, man kann Strategien entwickeln und Indikatoren und alles, aber Politik ist dann eben oft auch wieder Realpolitik. In der täglichen Arbeit als Politiker, sei es in der Regierung oder im Landtag oder in der Partei, wenn man sich zu stark an Indikatoren und an Theorien hält, politisiert man vielleicht dann auch wieder schnell an der Bevölkerung vorbei. Also Kunst wird sein, dass man im Hintergrund die Theorie hat, die Basis, die Zahlen, Daten, Fakten hat. Ein grosses Problem in unserem Land, das haben wir auch gesehen in der Studie, dass vielfach Fakten fehlen, Daten fehlen. Und darum bin ich auch ein bisschen skeptisch, wie gut, dass man mit den Indikatoren den Schlag kommt. Aber dass wir im Hintergrund versuchen, uns Fakten zu orientieren, finde ich gut. In der Praxis machen wir aber konkrete Vorschläge und praktisch relevante Sachen machen. Und der Bevölkerung gegenüber mit Indikatoren argumentieren, bin ich eher skeptisch, dass es übrig kommt. Ich glaube, am Schluss muss Politik auf Deutsch und deutlich klare, verständliche Botschaften bringen. Im Hintergrund nicht gegen Indikatoren, aber nach vorne politisieren muss man mit klaren, konkreten Vorschlägen.
Herr Bo, Sie wollen da noch ergänzen?
Ja, ich sehe es. Der Punkt, was ich sagen, Herr Zwiefelhofer, bezüglich Realpolitik sehe ich genau gleich. Allerdings glaube ich, dass wir jetzt in einer Situation sind, gerade mit dem finde ich gut beschriebenen Thema von dem Trilemma, wo in dieser Studie vorkommt, an einem Punkt sind, wo man vielleicht gewisse Sachen gezwungen ist, schon für die nächste Generation ein bisschen anders zu denken. Darum finde ich das Modell, ehrlich gesagt, relativ sinnvoll. Was mir vor allem gefallen hat, ist, dass jetzt gerade in Bezug auf die Wirtschaft, dass man jetzt gerade in einem westlichen Land und wo nachweislich auch nicht von der grössten Zufriedenheit hat, wahrscheinlich wegen unserem Wohlstand, dass man weniger an Maximierung, sondern eher an Optimierung denkt. Das finde ich, glaube ich, etwas, wo ich der Denke sich ein bisschen verändern muss. Ich glaube nämlich auch, das habe ich mir ein bisschen wiedergefunden in ein paar Sätzen, die ich in dieser Studie gelesen habe, dass man mit noch mehr Wohlstand und noch mehr Wachstum wahrscheinlich nicht noch mehr Zufriedenheit erreicht. Und ich glaube, es ist mir ein wichtiger Punkt, dass man es zumindest auch in der Realpolitik mitnimmt. Wir haben ja im Moment ja noch so zwei, drei andere Treiber oder Herausforderungen, wo das Wirtschaftswachstum und der Wohlstand ohnehin uns vor Herausforderungen stellt, dass man dort noch mehr in die Richtung marschieren kann. Und es sind die Punkte vom demografischen Wandel. Also genau habe ich die Zahl nicht einmal kennt, aber wenn man sieht, dass der Altersquotient, glaube ich, irgendwie von 14 bis auf 27% gestiegen ist, innerhalb von wenigen Jahren, dann haben wir einen aktuellen Arbeitskräftemangel, bringen das mit der Integration von der Frauen noch nicht so her, wie wir gerne hätten, aber auf der anderen Seite wollen wir auch nicht mehr Zuwanderung und nicht mehr Pendler haben, weil dort ist das Verkehrsthema wieder im Vordergrund. Und dann glaube ich einfach, dass die zwei Sachen, wie ich die Jugend heute einschätze, sich auch verändert haben. Die Jugend, glaube ich, ich habe es vorher schon gesehen, wegen der Life Balance, glaube ich, hat heute ein bisschen einen anderen Anspruch an die Lebensgestaltung. Das glaube ich definitiv. Ich sage nicht, dass die heutigen Jungen Fühler sind, wie es mir gewesen ist. Das sind sie nicht. Aber es braucht flexiblere Modelle, um auch in der Wirtschaft, um die Jungen und wahrscheinlich auch die Frauen dort integrieren zu können. Und dann kommt halt das Thema von Klima und Umwelt, wo ich glaube, dass wir der nächsten Generation, also in diesen Wachstumsjahren, keinen grossen Gefallen tun haben. Also wenn wir heute schauen, wo wir dort heute stehen, dann hat es eindeutig in diesen Wachstumsjahren gelitten. Und dort hinterlassen wir leider, glaube ich, nicht viel Gutes für die nächste Generation, was das isolierte Thema Klima und Umwelt anbelangt, wenn wir dort, wenn, also ich sage jetzt nicht nur Mühe, wenn die Welt nicht relativ rasch Lösungen findet, wie sie dort kann, einen Turnaround schaffen.
Thomas Lorenz. Ja, vielleicht wäre es noch ganz gut, ich würde mal ganz kurz noch unseren Vorschlag erklären, weil ich glaube, wir sind sehr, sehr nah an der Realpolitik mit dem Vorschlag. Aber ich möchte schnell erklären, auch für einen Zuhörer, der sich vielleicht mit diesen Indikatoren nicht beschäftigt hat. Wir haben in dem Land, oder man sagt, das Amt für Statistik misst seit 2010 Nachhaltigkeitsentwicklung von Liechtenstein anhand von 55 Indikatoren. Nehmen wir zum Beispiel, ist nicht mehr ein schlechtes Beispiel, es ist Mobilität. Es gibt im Rahmen von der Mobilität einen Indikator und der misst den Anteil von der erwerbstätigen Bevölkerung, die von den Arbeitsweg auf ein privates motorisiertes Verkehrsmittel verzichtet. Jetzt wäre nachhaltig, ja, wenn der Anteil permanent steigt. Wir haben genau das Gegenteil. Permanent sinkt er seit Jahren. Man immer weniger Leute, die aufs Auto verzichten für einen Arbeitsweg. Also ist ein Indikator, der entgegen von Nachhaltigkeit läuft, wenn man es misst, und darum auf Rot gesetzt ist jetzt. Oder? Und unser Vorschlag ist jetzt eben, wir machen Vorschlag, welche Indikatoren sollen jetzt relevant sein für eine Lebensqualitätsdefinition für Liechtenstein. Ich glaube, wenn es denn der Ball aufgenommen würde, dann wäre das wirklich eine Aufgabe der Parteien. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, einfach theoretisch, wir sagen von einer Legislatur, der Indikator ist jetzt auf Rot. Und wir sind uns alle einig, er sollte grün werden. Was machen wir jetzt daraus? Welche Massnahmen setzen wir dahinter? Und darum sage ich nicht, man kann nicht den Indikator anschauen, sondern dort muss man natürlich, wenn man sieht, der ist maßgebend für eine stärkere Lebensqualität, den muss man dann mit Inhalt füllen, den muss man da Fleisch in den Knochen bringen und Massnahmen dahinter setzen. Und was wir machen ist, es wird ja heute auch Verkehrspolitik gemacht, aber wenn man anhand von einigen wenigen, nicht 20 und nicht 30 Indikatoren definiert, sondern sagt, die 3, 4 oder was sie was sind einfach für die nächste Legislatur für uns wichtig. Die kommt ja nach unserer Ansicht auf ein anderes Gewicht rüber in der Diskussion. Aber was es natürlich was macht Politik sichtbarer, messbarer, berechenbarer, also berechenbarer will ich noch nicht, aber messbarer. Wenn man sieht, unser Ziel ist, ich bleibe bei dem Beispiel, der Indikator muss mindestens gel sein, in 4 Jahren und in 8 Jahren muss er grün sein, und sagen, okay, das haben wir vorgehabt, wir schaffen das. Das ist unser Ansatz, und darum glaube ich, wir sind sehr nah an der politischen Realität mit dem Vorschlag.
Ja, also ich stimme Ihnen zu, Herr Lorenz, dass es eben in der Praxis sicher so funktionieren kann. Ich glaube, die Herausforderung jetzt konkret am Beispiel, zum Beispiel Verkehr, oder, als lebensqualitätsrelevanter Faktor, ist dann eben in der Realpolitik wieder, was die Bevölkerung wirklich als Zufriedenheit empfindet und was nicht. Stichwort für mich sind die S-Bahn-Abstimmung, sind für mich die Riedam-Abstimmung in Vaduz, wo sagen, wie dann halt eben der Großteil der Bevölkerung eben doch wieder tickt. Und für mich ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, Bestrebung jetzt, den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen, indem man ihn stärker bevorzugt und wieder Ampeln mehr einschaltet und Busbuchten vielleicht wieder anfängt aufheben und der Individualverkehr eher daher zurückdrängt, ob es denn in der größeren Bevölkerung mal kurz, mittelfristig Zufriedenheit steigert, bin ich eher skeptisch. Ist mir klar, langfristig führt es zu einem Umstieg durch Schmerzen, wo dann wahrscheinlich langfristig Verbesserungen bringen wird. Ich frage mich einfach, ob man dann nicht einen anderen Weg zuerst schon prüfen müsste, wo eben vielleicht kurzfristig auch Zufriedenheit steigert, zum Beispiel indem man den öffentlichen Verkehr einfach attraktiver macht. Wir prüfen bei unserer Partei zum Beispiel aktuell einzelne Abgeordnete den Vorstoß, dass man von diesen Zonenmodellen wegkommt, dass man das ganze Tarifsystem vereinfacht und sagt, hey, wir sind so ein kleines Land, warum muss Busfahren im Liechtenstein so kompliziert sein? Kann man das nicht viel einfacher machen und damit attraktiver machen, ohne dass man muss wieder der Individualverkehr blockieren. Also gibt es nicht andere Massnahmen, im Ziel sind wir uns einig, aber gibt es nicht noch andere Massnahmen, die könnten der öffentliche Verkehr attraktiver machen? Es ist dann wieder Realpolitik, oder? Weil wenn Massnahmen kurz- bis mittelfristig Zufriedenheit senken von einem Großteil der Bevölkerung, dann hat man vielleicht langfristig die Lebensqualität in irgendeinem erhöht, aber kurz- bis mittelfristig einen Haufen Ärger. Und es ist die Politik dann halt eben wieder schwierig, oder?
Angst vor dem Wähler?
Es geht nicht um Angst vor dem Wähler, sondern es geht darum, dass man den Wähler ernst nimmt und den Wähler abholt. Und der Wähler erzeugen ist eine schwierige Aufgabe. Oder? Der Wähler erzeugen kann man auch machen, muss man als seriöse Partei auch machen. Man muss Vorschläge bringen, die nicht populär sind. Ich glaube, es gehört auch dazu. Aber am Schluss muss man Vorschläge einfach auch an einer Urne verheben. Es ist eben Riedam-Abstimmung, S-Bahn-Abstimmung. Und es hat nichts mit Angst vor dem Wähler zu tun, sondern es ist Realpolitik. Man muss Sachen entwickeln, Lösungen entwickeln, wo eine Mehrheit der Bevölkerung dahinter steht. Und das braucht es Überzeugungsarbeit, klar. Aber man muss auch einfach realistisch bleiben. Ich glaube, es ist bis jetzt in den vergangenen Jahrzehnten in Liechtenstein eigentlich meistens gelungen und darum sind wir so erfolgreich. Und jetzt denke ich, ist einfach das Patentrezept für die Zukunft. Da kann die Indikatoren helfen, dass man die richtigen Felder angeht. Aber die Lösungen, die man vorschlägt, müssen einfach realistisch sein. Sonst findet man im Liechtenstein wahrscheinlich keine Mehrheit. Und dann passiert eben wieder gar nichts. Es ist dann auch wieder schade.
Ja, ich glaube, ergänzend dazu, wenn wir gerade bei den Indikatoren nochmal sind, ich glaube, dass es eine sinnvolle Geschichte ist, aber es muss gespiegelt werden auf die Realpolitik. Da bin ich auch überzeugt. Und ich glaube, es kann man auch. Und wenn man jetzt vielleicht noch Alternativen anschaut, dann ist vielleicht etwas, was wir uns als Grossparteien sicher auch ein bisschen stärker auf die Fahne schreiben können, ist neben diesen Indikatoren vielleicht die nächste Generation ein bisschen stärker einzubeziehen in die Zukunftsgestaltung von unserem Land. Weil in dieser Kleinheit, wo wir sind, haben wir eigentlich eine Möglichkeit, es zu machen. Ist in einem grösseren Land dann eher nur auf kommunaler Ebene möglich. Bei uns ist es eigentlich möglich. Ich habe es vorher schon gesehen, ich glaube, wir haben dort in der Wachstumsphase natürlich nicht böswillig, aber in den Wachstumsjahrzehnten haben wir gerade auf die Sachen, die die nächste Generation vermutlich in der Lebensqualität ein bisschen einschränken wird, nicht geschaut. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt als Ergänzung, Alternative zu realpolitischen Tatsachen, die wir uns stellen müssen und dann an Indikatoren, die man vielleicht durch die Entscheidungsfindung einbauen kann, dass man wirklich auch die Jugend aktiv in Zukunftsgestaltung einbindet. Und da gibt es wunderbare Tools, wenn man das machen kann. Es gibt Organisationen im Liechtenstein, die das machen. Parteien machen es wahrscheinlich noch ein bisschen zu wenig. Ich denke, der Zeitpunkt ist da, um es ein bisschen stärker zu machen, weil die Jugend wird sich so früher oder später wehren, da bin ich überzeugt.
Aber eigentlich haben wir ja wunderbar jetzt gehört, dass es sinnvoll ist, das Ganze anhand von in die Lebensqualität einzubetten. Oder? Die Diskussionen sind einfach, kann eine andere Qualität über, in meinen Augen. Oder? Man diskutiert vielleicht nicht stark über Busbucht, sondern was bedeutet wie kann man den Verkehr so gestalten, dass die Lebensqualität in Liechtenstein erhöht. Für mich persönlich ist es einfach eine andere Herangehensweise an den gleichen Politikbereich. Oder wenn man muss uns ja etwas überlegen, gerade im Bereich Politik zum Beispiel. Da haben wir in der Studie zitiert, man 1997 verkehrspolitische Ziel gesetzt, 1997, die könntest du heute noch genauso herschreiben, wie sie sind, weil in dem ganzen Bereich 0,00 passiert ist, fast in 25 Jahren. Und darum denke ich, wäre auch ein Grund, um darüber nachzudenken, gibt es für die gleiche Problemstellung einfach eine andere Herangehensweise, wo man eben allenfalls eine breitere Zustimmung schaffen kann, wenn man über Lebensqualität diskutiert.
Ich glaube, dort ist aber genau etwas passiert in letzter Periode, oder? Mit der IG Mobilis Liechtenstein, wo probiert, parteiübergreifend einen Impuls zu setzen und den auch die Landtagsfraktionen über Koalition aus abgeholt hat und eingebunden hat, ist für mich schon ein rechter Schritt vorwärts gegangen. Ob dann eine Untertunnelung von halb Schau und einem halben Land auch besser richtig Ansatz ist, muss man dann schauen. Ich muss jetzt in die ersten Zahlen auftaucht, was Kosten angeht. Jetzt kommt schon wieder die Realpolitik ins Spiel. Aber einfach der Ansatz, dass man vielleicht auch raus muss aus den klassischen, vorher schon mal das Wort Rivale gefallen, Grosspartei. Natürlich ist man im Wettbewerb, aber wir sind in vielen Bereichen ja nicht Rivalen, sondern ziehen am gleichen Strick. Es ist auch eine Stärke bei unserem Land, warum wir heute so weit sind, weil die beiden Volksparteien natürlich sich gern reiben und aneinander messen und auch sich eben die auch mal aufs Dach gehen. Aber insgesamt haben wir, glaube ich, eine sehr grosse Übereinstimmung in den Zielen für unser Land und haben immer in unterschiedlichen Verantwortungskonstellationen sehr viel erreicht, dass wir heute so da stehen, wie wir da stehen. Aber ich glaube, bei so Grundsatz grosser Problem wie eben Verkehr und Mobilität Machen wir über so gerne über die Volksparteien raus, machen wir noch einen breiteren Konsens herbringen. Und dort finde ich den Ansatz mit der IG und mit der Einbindung von allen Parteien gut. Man muss so geht, dass er nicht erlahmt, der Schwung von Luther Wimmer. Sobald man, der Bertolt Brecht hat mal ein berühmtes Gedicht geschrieben, die Mühen der Berge liegen hinter mir, vor mir liegen die Mühen der Ebenen. Oder wenn es dann zäh wird, oder wenn man so in die Ebene kommt, wenn es dann schleppend wird, dann wird es zäh. Und die Mühen der Ebenen, die muss man jetzt halt angehen. Und dort sehe ich aber jetzt die Aufgabe, dann schon von der Regierung auch, den Schwung zu behalten. Und ich bin optimistisch, dass wir im Verkehr jetzt die nächsten 10 Jahre Fortschritt herbringen. Ich sehe eine neue Dynamik durch die parteiübergreifende Gruppe, die sich da gebildet hat, und hoffe schon, dass da jetzt etwas passiert. Ich habe es mit Ihnen, Herr Lorenz, es ist zu wenig passiert, aber ja, vielleicht geschehen noch Wunder. Aber wir werden sicher versuchen, unseren Beitrag zu leisten, aber eben nochmal, wir sehen die Lösung nicht in irgendwelche Themen, wo man versucht, übers Knie zu brechen, sondern man muss die Bevölkerung einbinden, man muss die Oppositionsparteien einbinden und zusammen versuchen, Konzepte zu entwickeln. Und da könnten so Indikatoren natürlich einen Beitrag leisten. Ja.
Ich stelle mir eben, wenn ich das nochmal wiederholen darf, einfach vor, wenn man einen Konsens darüber erzielt, einen breiteren Konsens, was zum Beispiel Lebensqualität in einem gewissen Aspekt bedeutet. Wenn man nicht dort mal hockt in der Bank, dann hat man ja mal einen grossen Schritt tun, weil die Massnahmen, die danach kommen, kann man dann diskutieren, aber man diskutiert weniger darüber, ob man das Ziel so erreichen will. Mhm. Und ich glaube, dort muss man einfach etwas bieten, wo man es drauf festmachen kann. Und das ist in den letzten 20 Jahren weniger passiert. Oder? Natürlich, wie ich vorher gesehen habe, dass so etwas macht, ein Parteiprogramm oder eine Partei natürlich setzt der Messbarkeit aus, sage ich jetzt einmal so. Wie man es einmal probiert hat, ein Stück wie mit einer Agenda 2010, oder? Wo nicht weitergeführt worden ist, aber dort hat in meinen Augen eben genau die Qualität gehabt, um zu sagen, dort, das will man verbessern mit diesen Massnahmen. Und es war einfach konkreter als das Parteiprogramm, wenn ich so sagen, der, wo man so kennen.
Ich möchte zum Verkehr noch etwas ergänzen. Ich bin vor einem knappen Jahr einmal mit einer Gruppe Jugendlicher zusammengehockt. Das waren gut 20 Jugendliche. Es hat jetzt nichts mit der Partei zu tun gehabt, sondern es war ein bunt zusammengewürfelter Haufen Junge, sage ich jetzt einmal, wo aus 2-3 Vereinen raus ist da ein Projekt gewesen, das ich dabei sein durfte. Und dort ist es um den Verkehr gegangen in erster Linie. Und dann habe ich dann also in die Runde gefragt, jetzt haben wir die S-Bahn-Abstimmung gehabt, oder Zwiebelhofer erwähnt hat, dann haben wir die leidigen Themen von den Staus, die Jungen fahren wieder tendenziell mehr ÖV, so das Autofahren ist gar nicht mehr gleich populär bei den Jungen, als wie es bei uns war, wo wir jung waren. Und dort ist es aber jetzt die Fragestellung auftaucht. Haben ihr uns je einmal gefragt, ihr Politiker, was unsere Bedürfnisse sind? Und es hat mich ein bisschen schockiert. Wir leben in der Realpolitik. Die Politik ist ja das, lebt ja vom Machbaren, oder? Genau. Es ist so, und es sind ein Haufen Kompromiss und Konsens drin, bis etwas machbar wird. Aber die Fragestellung, ob man die, die in Zukunft mit dem Ergebnis leben muss, ob man ihre Bedürfnisse wirklich einmal fundiert abgefragt hat, das hat mich schockiert und hat mich nachdenklich gemacht. Und ich glaube, dort haben wir einen Manko. Nicht nur mehr im Liechtenstein übrigens, sondern auch in anderen Ländern. Aber dort haben wir echt einen Manko, dass wir dort vielleicht zu stark in unserer Bubble drin manchmal sind und sich dann, uns dann vielleicht manchmal auf die Oppositionsparteien konzentrieren, was könnte denn jetzt eh noch dagegen tun, wenn man einmal eine gute Idee hat, ja, de facto überlegen wir uns es, oder? Aber dass wir vielleicht ganze Personengruppen zu wenig berücksichtigen, das hat mir zu denken gegeben.
Ein Indikator, dass sie dort richtig liegen, Herr Gopp, könnte natürlich auch sein, zum Beispiel die Spaltung von der Freien Liste und in der Jungen Liste. Oder? Mhm. Der Konflikt innerhalb von der Freien Liste, wo ja eigentlich in diesen Themen federführende Partei müsste sein oder ist, oder? Mit diesen Themen, die sie beschäftigen. Und dass dort jetzt quasi eine Spaltung gegeben hat in der Jungen Liste und in der Freien Liste. Also ein Generationenkonflikt eigentlich, oder? Wo mir jetzt so im letzten Wahlkampf in der Gemeindewahl gesagt hat, dass Ziel von der jungen Liste nicht identisch sind mit dem Ziel von der freien Liste. Und es sind zwei verschiedene Generationen eigentlich. Ja. Und es zeigt einfach, dass die junge Liste oder die junge Generation andere Themen beschäftigt als vielleicht unsere Generation oder die ältere Generation. Mein Ansatz dort in der Vaterländischen Union ist jetzt weniger, dass man die Jugendunion noch ausbauen müsste und quasi wie einen eigenen Topf, dort eine junge Liste innerhalb von der VU muss gründen, sondern mein Ansatz ist mehr die Jungen ernst nehmen und sie ganz normal, sie sind ja ab 18 erwachsen und stimmberechtigt und wahlberechtigt, also aktiv und passiv, dass man sie einbindet in ganz normale politische Vorgänge. Und ich habe mich jetzt zum Beispiel auch gefreut, dass man mit einem Janik Ritter zu Mauer, einen 22-Jährigen in Gemeinderat eingebracht hat. Oder? Das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ein HSG-Student, der jetzt vielleicht eher akademisch das Erner und zu Mauer in Gemeinderat einkommt, hat mich brutal gefreut, egal welche Partei, sondern das Junge. Und ich glaube, es ist ein Ansatz, der mir wichtig ist, dass wir die Jungen ernst nehmen und in den normalen Parteiaktivitäten, politischen Aktivitäten einbinden. Auch junge Leute in die Regierungsumfeld einholen, in die Fraktion einholen oder zumindest ins Parteipräsidium. Einfach, dass wir sie normal einbinden. Ich möchte nicht, ich habe jetzt rausgehört, dass die Ziehe jetzt kritisch sein, wenn man versucht, die Jungen so separat oder sagen, was möchten denn wir? Sondern ich glaube, wichtig ist, dass man sie ernst nimmt, dass sie das Gefühl haben, sie sind ein Teil vom Ganzen. Und einfach in den normalen Prozess einbinden, in den politischen, das wäre eher mein Ansatz.
Bevor wir jetzt zu weit jetzt über, wie man die Jugend einbinden kann, die jungen Menschen, vielleicht nochmal doch zurück zum Thema eben Operationalisierung von den Zielen, die man hat, also eben mit Indikatoren und so. Da gibt es teilweise Zustimmung seitens von Herrn Gopp und eher ein Zweifeln von Herrn Zwiefelhofer.
Das liegt am Namen wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich ist das mit dem Namen, aber da vielleicht auch nochmal die Frage, ist denn das also... Und Realpolitik, ja, alles klar, aber doch die Frage, muss man sich dann halt eben daran messen lassen, wenn man es nicht operationalisiert, dann kann man noch 4 Jahre sagen, ja, es ist gut gegangen, aber wenn man sagt, oh, es ist halt immer noch tiefrot, dann hat man das Ziel nicht erreicht und wird dann vielleicht den vom Wähler abgestraft und von der Wählerin.
Ich weiß genau, was Sie morgen wollen. Also ich rede aus Erfahrung von meiner 4 Jahre Regierungszeit. Das ist einfach ein bisschen meine Erfahrung. Und ich habe dort ja zweimal eine Wirtschaftsstandardstrategie entwickelt, zusammen mit den Wirtschaftsverbänden, den Ämtern, den Regierungskollegen. Und ich habe das Gefühl, ist immer noch heute noch das Gefühl, eine gute, und sie ist ja erwähnt in der Studie, sind inklusive Update gute Strategien gewesen. Und damit auch eine Messbarkeit ist gegeben, oder? Ich möchte einfach mehr sagen, wenn du nachher als Regierungsmitglied oder auch als Fraktion oder als Partei gestalten willst, kannst du dich nicht zu stark immer wieder auf Indikatoren oder auf theoretische Dinge abstützen. In der Kommunikation und in der praktischen Arbeit. Mir geht es eher um eins. In der praktischen Arbeit musst du konkrete Themen, konkrete Vorschläge bringen. Und natürlich haben die konkreten Vorschläge einen Hintergrund und basieren auf einem Konzept, auf einem Plan. Also es ist bei mir in der Regierung auch so gewesen. Ich habe quartalsweise mit meinen Mitarbeitern Strategiesetzungen gehabt, wo wir unsere Ziele für die ganze Legislatur, wo wir am Anfang definiert haben, angeschaut haben. Also, da stehen wir da sind wir noch nicht so weit, da müssen wir vorwärts machen, da wäre gut, wenn Vorstöße kämen. Also ich glaube, es gehört in der Politik genauso wie in der Wirtschaft dazu, dass man Strategien hat. Nachher gibt es eine strategische Ebene, es gibt eine taktische Ebene, die man aktuell umsetzt. Mir geht es mehr darum, dass man zu stark die Indikatoren nach außen kommuniziert und mit denen argumentiert, sondern sie sollen im Hintergrund als Instrument dienen, vielleicht auch als Messbarkeitsding, da bin ich einverstanden, aber in der praktischen Politik muss es keep it simple sein, sonst wird es für die Leute einfach zu theoretisch. Ist jetzt meine Befürchtung.
Aber vielleicht ich glaube, es wäre simpel genug. Oder? Also, was ich mir einfach vorstelle, dass wenn man geht über die Indikatoren, wenn man die Lebensqualität als Zielsetzung definiert, dass man einfach in vielen Politikbereichen eine andere Herangehensweise an die Lösungen hat.
Also wir haben im Koalitionsvertrag haben wir sie schon drinnen als Ziel, oder? Also
definieren sie, oder? Ja, ich habe nicht gespürt, wie sie denn zum Leben kommen, oder? Die Zielsetzungen. Ich glaube, man ist nicht weit auseinander. Es geht mir auch nicht darum, dass man da einen Zahlenhaufen präsentiert. Es geht mir um eine Herangehensweise an Fragen, an Herausforderungen, die gelöst werden wollen. Und wenn man sie über das Thema, was hilft uns das in der Lebensqualität, wenn wir es so machen, erhöht sie, bleibt sie gleich oder sinkt sie sogar, wenn wir die und die Massnahmen setzen, dann hat man in meiner Meinung eine andere Qualität von der Diskussion. Die Herangehensweise ist die Frage. Und dann haben wir eine Operationalisierung über die Indikatoren. Das ist das Thema.
Ja, mir gefällt eigentlich der Fokus auf die Lebensqualität zu richten und nicht das Wirtschaftswachstum als, als die stetige Prämisse, die immer über allem schwebt, dass man das Gefühl hat, ohne Wachstum ist ein Rückschritt. Es gefällt mir eigentlich gut. Die Frage ist ja, wie man sie operationalisiert. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wir waren ja nicht vielleicht wie es, glaube ich, bin jetzt sicher, ist es Bhutan oder irgendwo gibt es ein Ministerium für die Volkswohlfahrt und so.
Happiness,
ja. Das muss man ja nicht machen, oder? Aber vielleicht könnte auch ein Ansatz sein, Sie haben recht, Herr Lorenz, wir haben das zwar im Koalitionsvertrag und ich glaube, es ist auch etwas, wo alle ernst nehmen. Also ich glaube, das kann man jetzt den Parteien und den Ministern nicht unterstellen, dass man es nicht ernst nimmt. Aber wir haben vielleicht in der Herangehensweise noch nicht den Weg gefunden, dass wir es als Kriterium definieren, wo wir nachher in jedem Fall von wichtigen Entscheiden, wir reden ja vor allem von den wichtigen Entscheiden, nicht von der Busbuchte, sondern von wirklich wichtigen Entscheiden, dass wir sie dann auch wirklich messbar machen und auch uns überlegen, hätte es das für Lebensqualität einen Mehrwert gehabt oder nicht. Also, vielleicht muss man sich in Zukunft überlegen, ob man das auch in dem Ministerium, ohne also ein Ministerium zu arbeiten, den Massnahmen, den grossen Themen, die man dem Ministerium beachtet, den auch den Parameter hinterlegt und es dann auch als Partei etwa reflektiert. Und dann, glaube ich, kommt man auch der Realpolitik nicht in die Quere, sondern hat dann einfach ein gutes Kriterium, wo man immer gezwungen ist, zu reflektieren wenigstens, oder?
Ich glaube, der Ansatz, ich stimme Herr Bob dazu, ich glaube, der Ansatz, Herr Lorenz, ist ja schon eine wichtige Rolle in der Forschung, oder? Und Zukunft von Klein leistet einen wertvollen Beitrag, wie das Liechtenstein-Institut und andere Institutionen auch. Es braucht die Forschung, es braucht die neutrale Außensicht, oder? Und ich möchte jetzt nicht unbedingt Forschung quasi operationalisieren und ich hinein die politische Arbeit, sondern ich sehe dort auch weiterhin Zukunft von Klein und andere Institutionen in einer Rolle, wo sie aktiv wahrnehmen, wo ich sehr dankbar bin, wo der Politik wertvolle Messbarkeitskriterien gibt und auch misst und auch Kritik äußert. Sachlich, nicht im politischen Sinn, sondern eben wissenschaftlich. Und das finde ich bei all den Institutionen, die wir hier haben, gut. Und ich glaube, das wäre ja fast vorsichtig, wenn ich jetzt Zukunft von Klein wäre, oder? Wenn man, ich würde jetzt dort das Privileg eigentlich behalten und sagen, wir leisten unseren Beitrag als Think Tank und bringen Inputs und Messbarkeit und Ideen und messen den auch und machen dazu ein Studium, publizieren und die würden den ja publiziert und dann kann die Öffentlichkeit ja auch sagen, was hat Politik geleistet und was nicht. Ob Ministerien den oder Parteien sich das quasi zu Herzen nehmen und sogar operationalisieren, wie wir es jetzt ein paar Mal gesehen haben, es ist dann das Problem von der Parteien. Aber Forschung hat eine Rolle und soll sie auch weiterhin haben, finde
ich. Also die werden wir noch behalten, dann kann ich sie beruhigen. Aber genau aus dem Grund sind wir nicht hergegangen und gesehen, so, das wären jetzt aus unserer Sicht die 5 Indikatoren, wo Lebensqualität in Liechtenstein definieren. Ich glaube, wenn man den Ansatz annimmt, dann muss man das einfach breit diskutieren. Oder? Was definiert es und eben, was ist realpolitisch machbar am Schluss des Tages? Ich wiederhole mich, es geht um eine Herangehensweise und weniger um einen Zahlenhaufen. Das ist unser Ansatz. Und unsere Empfehlung und unsere Mahnung, dass das könnte Qualität erhöhen. Vielleicht noch ein Beispiel, warum dass wir das Gefühl haben, es könnte halt auch in der politischen Zielsetzung helfen und konkretisieren. Und zum Beispiel, ich glaube, in jeder Partei oder im Koalitionsvertrag, den liest man viel mehr, wie eine diversifizierte Wirtschaft. Mhm. Jetzt, aber weiter geht es eben nicht. Was heißt das Diversifikation? In den Arbeitsplätzen, in der Wertschöpfung, im Steuersubstrat, oder? Also eigentlich kann ich mit dem Wort diversifizierte Wirtschaft eben noch nicht viel anfangen, oder?
Aber zum Beispiel in der Standortstrategie aus dem 16. 2.0 ist es, jetzt haben wir dort ganz klar ausgedrückt und dann gesehen, oder, was wir fördern wollen, ist Innovation. Durch verschiedene Massnahmen, wenn der Ideentrichter fördern wir, wenn eben, indem wir sagen, wir Ideakanal, Unidom, Businessplanwettbewerb, Business Angels und so weiter. Es gibt so viele Faktoren, die eine breite Innovationskraft auslösen. Wir haben jetzt schon einen sehr hohen Beitrag geforscht, ich glaube 6% vom BIP oder was, wir sind hoch, sehr hoch. Also ich glaube, es passiert sehr viel im Bereich und immer dort läuft diese Diversifikation bereits viel. Und dort konkrete Vorschläge sind dort in der Strategie drin und ich glaube, die Regierung hat die bis jetzt nicht geändert.
Ja, aber ich widerspreche gar nicht. Ich sage nur, das Ziel, wir wollen eine diversifizierte Wirtschaft, ist doch mit diesen Massnahmen nicht beantwortet, was Diversifikation heisst. Mhm. Eben, man kann Arbeitsplatz diversifizieren, Steuersubstrat, Wertschöpfung, was auch immer. Ja. Das tut es nicht klar. Und wenn man nicht klar ist, was sie mit Diversifikation machen, was hält ich denn für Massnahmen dahinter?
Der Rainer Bob möchte auch gerade.
Ja, ich glaube, du hast jetzt schon etwas getroffen, wo vielleicht auch, es ist vielleicht wie eingangs der Herr Wohlwin gesehen hat, die Begriffe Nachhaltigkeit und so, sind fast schon ein bisschen abgedroschene Begriffe. Oder auch das Thema diversifizierte Wirtschaft ist abgedroschen. Ich glaube, wir sind uns einig und im Lichtesten hat man das, glaube ich, in den letzten Jahren auch nur so geklebt, dass man ressourcenintensive und umweltschädigende Sektoren wahrscheinlich im Liechtenstein nur wenn oder ansiedeln, wenn neu ansiedeln, wenn ich glaube, es ist vorbei. Und zugleich, ja, gilt auch, dass es Alternativen zu finden gibt, oder? Für Produkte, oder? Und das ist ja weltweit ein Trend da, so mit Plastik und so weiter. Und beim Verkehr haben wir dort das Thema vielleicht noch, oder? Ihr schreibt in euren Studien auch, dass eigentlich das grösste Marktversagen im Bereich vom Verursacherprinzip zu finden ist, oder? Und es ist tatsächlich so, also dort muss man jetzt gerade, wenn wir das grosse Thema Umwelt und Klima hernehmen, wo wir ja in dieser Studie noch schön beschreiben, als das Thema aktuell, dann würden wir auf dieser Welt wahrscheinlich nicht umherkommen, da jetzt gar nicht über das Liechtenstein aussehen oder den Verbraucher stärker zur Kasse zu bitten, oder? Also es wird leider im Verkehr irgendwann so sein, ohne jetzt dort schon gleich wieder mit der Vorschriftenkelle zu winken. Es wird beim Fliegen so sein müssen. Also dort wird irgendwo das Verursacherprinzip irgendwo stärker müssen. Und das haben wir noch nicht, oder? Also, und wir sind heute in einer Situation, wo wir alle sagen, ich sage alles, ist nicht 5:45, sondern Nachmittag um 2:30, was das Klima und die Umwelt anbelangt. Und wir sind heute noch nicht so weit, dass wir in jedem Bereich ein Thema haben. Und darum glaube ich, ja, gebe Ihnen recht, also das Thema Diversifizierung von der Wirtschaft, das müssen wir mal für uns, wenn Sie die Standortstrategie, es ist schon Weile her, als ich das letzte Mal gelesen haben, was ich gestehe, ja, müssen wir es für uns so als Grossparteien, müssen wir vielleicht ein bisschen genauer definieren, unsere politischen Agenden, ja.
Ich finde, das ist jetzt ein schönes Schlusswort von Rainer Gott und Thomas Zwieflhofer, bitte noch Ihres Abschlussvotum.
Ja, ich glaube, wir sind uns in vielen Themen einig. Es sind eben viele Begriffe im Spiel, die man schärfen müsste, von Nachhaltigkeit über Lebensqualität und so weiter. Dort bin ich völlig einig mit den Aussagen von Ihnen, Herr Lorenz, in der Studie noch. Ich finde, so wie die Studie so gezeigt hat, dass man eben Fokus setzen muss und was mir wichtig ist, ich kann mit diesen Indikatoren gut leben. Ich glaube, es wäre hilfreich. Man müsste sich dann darauf einigen, auf den Prozess, wer definiert, wer macht sie denn wasserfest und wer macht sie denn auch, wer macht sie denn messbar? Ist es der Landtag, ist es die Regierung? Wie ist der Prozess? Das müsste man noch anschauen. Ich bin immer für Konkretisierungen von abstrakten Ideen. Ob Diversifikation von wirtschaftsaktuellen Hauptthema ist, sehe ich eher nicht. Ich sehe auch den Punkt wirklich im Bereich Lebensraum. Also, und ich finde es ganz spannend, und ich möchte noch ganz kurz erwähnen, in der Studie die Unterscheidung zwischen Klima und Biodiversität und Umwelt, konkrete Umweltpolitik, das ist es mal mit konkreten Vorschlägen. Unserer Partei zum Beispiel ist es wichtig, dass man im Klimabereich, das bin ich voll einverstanden mit der Studie, dort muss man einfach sich bewusster, noch bewusster sein, was ist realistisch im Liechtenstein, was ist unser Impact, der ist nämlich sehr klein, klar, über unsere grossen Industriekonzerne, wo im Ausland Impact haben, ist man schon einnehmen. Aber wir glauben, dass wir in der Politik vor allem Sachen anpacken sollten, wo Lebensqualität im Inland ganz konkret positiv beeinflusst. Sei es über Verkehr, sei es Biodiversität, das ist uns wichtig. Umweltthemen, wir könnten uns Naturschutzgebiet einen Ausbau vorstellen. Also wir möchten konkrete Sachen machen, wo im Liechtenstein direkt einen Impact haben. Und ich glaube, dann sind wir wieder bei Realpolitik, wo die Lebensqualität Menschen verstehen und sagen, ja, da sind wir dafür, das können wir unterstützen und dann gibt man wieder Mehrheiten für schwierige Themen.
Mit dem möchte ich der Thomas Zwieflhofer noch mal zitieren, wo der Bertolt Brecht zitiert hat, die Mühe der Berge liegen hinter mir, nun liegen die Mühen der Ebene vor mir. Also es gibt weiterhin viel zu tun in der liechtensteinischen Politik, nicht nur in der liechtensteinischen, auch international, wie Sie vorher gesehen haben, Rainer Gopp. Es scheint das als Grundverständnis zu geben, dass man es konkretisieren sollte. Da bin ich beim Parteipräsidenten, da habe ich es rausgehört. Es gibt Differenzen, was es sein muss genau, welche Indikatoren dass man müsste in Betracht ziehen, wenn man so etwas machen möchte. Aber wie der Herr Zwieflofer gesagt hat, das ist dann die Aufgabe von der Politik, zu entscheiden, was sind die richtigen Indikatoren, wo will man sich wirklich dort daran heranwagen und das messbar machen. Dann sage ich vielen Dank an Rainer Gopp und an Thomas Zwieflofer fürs Kommen und für die angeregte Diskussion, die wir hier gehabt haben, die letzten rund 45 Minuten. Und auch danke an Thomas Lorenz von Stiftung Zukunft.li. Die Studie Wirtschaftswachstum, Trilemma zwischen Wachstum, Umwelt und Lebensqualität kann man auf der Webseite stiftungzukunft.li anladen und natürlich auch alle weiteren spannenden Publikationen von der Stiftung. Auf der Webseite können Sie sich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch anmelden für den Newsletter von Stiftung Zukunft, damit Sie sicher nichts mehr verpassen, was es Neues von Stiftung gibt. Mein Name ist Sigvard Wohlwend, ich sage im Namen von der Stiftung danke fürs Zuhören und wünsche einen schönen Tag.